Freunde, ich habe gute Neuigkeiten für alle, die langsam wieder Bock auf Vereinsfußball haben und damit meine ich ausdrücklich nicht sowas wie die Club-WM. Ihr wisst ja, die dritte Liga geht bald wieder los, genauer gesagt am 1. August und das Auftaktspiel zwischen Essen und 1860, das könnt ihr euch sogar kostenlos anschauen und zwar bei Magenta Sport. Da laufen ja sowieso alle 380 Spiele der dritten Liga live und in bester HD-Qualität und es gibt auch an jedem Spieltag eine Konferenz und falls ihr noch kein Abo haben solltet, ist das Auftaktspiel da nach der langen Sommerpause vielleicht mal eine gute Chance, einfach mal for free reinzuschauen. Ansonsten hat Magenta Sport, by the way, auch noch einiges an Eishockey und Basketball zu bieten und das ab monatlich 9,95 im Jahresabo. Also ich würde sagen, das ist durchaus fair. Schaut doch gerne mal vorbei, der Link ist in den Shownotes.
No.
Go.
No.
Go.
Der Fußball-Podcast
über Rapid
und die Austria.
Hallo und herzlich willkommen. Hier ist NoGo mit Ausgabe 176. Servus, Stefan.
Hallo, Markus. Hast du ein Taschentuch für mich?
Bist immer noch am Leiden?
Ich bin immer noch am Leiden, ja.
Okay, weil irgendwie in der bisherigen Kommunikation wirktest du sehr gefasst.
Ja, bin ich eh in Wahrheit, aber ich wollte es ein bisschen
auf die Tränendrüse drücken.
Ein bisschen emotional wirken oder emotionaler wirken, weil unsere Hörer sollen dann sagen, boah, der war so emotional, bitte hört sich das unbedingt an. Ich möchte nicht immer so der positive Stefan sein, weißt du? Das ist auch schon langsam Fahrt. Ich brauche ein bisschen einen Imagewandel.
Den emotionalen Part gibt es im Quickie wieder, gefühlsecht.
Ja.
Am Freitag okay. Dann wieder.
Ja.
Aber Stefan, sind wir im Panikmodus?
Laut Folgentitel ja.
Also, es ist ein Fragezeichen mit dabei.
Ja, laut Folgentitel sind wir im Panikmodus. Mhm. Einige Fans sind im Panikmodus, wahrscheinlich. Und ich bin nicht im Panikmodus, aber da kann diese Woche noch kommen.
Befürchtest du es?
Ich hoffe es nicht. Eigentlich befürchte ich es auch nicht. Aber du weißt jetzt mittlerweile auch schon genauer, wie die Austria funktioniert. Und du weißt, dass die Austria oft unvorhersehbare Dinge imstande ist zu leisten. Deswegen würde ich meine Hand nicht ins Feuer dafür halten, dass alles glatt läuft.
Ja, wenn man so in die Fanforen hört und schaut, dann wäre das Unvorhersehbarste ja eigentlich ein klarer Erfolg am Donnerstag.
Ja, natürlich, jetzt sind alle niedergeschlagen und jetzt sind alle am Boden zerstört und alles ist schlecht und alles gehört hinterfragt. Nicht alles, also nicht alle meinen das, aber viele oder die Frustrierten und die Frustrierten sind ja auch die, die dann in den Foren schreiben. Glaube ich nicht, dass das eine Überraschung ist, wenn man gegen Sperrie aufsteigt. Ist sogar Pflicht, rein theoretisch. Aber was ist heutzutage noch Pflicht und was passiert, wenn es nicht gelingt?
Ja, aber ihr liegt ja 2-0 vorn und wir haben es ja auch schon am Freitag davon gehabt. Es ist eigentlich alles angerichtet. Jetzt, aber ich habe ja wirklich davon gesprochen, dass man vielleicht jetzt am Donnerstag dann so ein Ergebnis erreichen würde, wie du es fürs Hinspiel dir gewünscht, getippt hast mit einem klaren 15-0. Ich glaube, das wäre Stand jetzt für viele überraschend. Darauf wollte ich hinaus.
Ja, wobei man muss, also fangen wir jetzt, wir sind jetzt schon bei der Austria, wir sind mittendrin und kommen dann nachher zu Rapid. Wir haben den Cup 3-2 verloren. Warum haben wir den Cup 3-2 verloren? Da gab es einige sehr große Unterschiede zum vergangenen Donnerstag. Am vergangenen Donnerstag hat eine Mannschaft gespielt, die hat funktioniert, die hat Chancen rausgespielt, die ist zu Chancen gekommen. Das große Manko, wie wir es im letzten Quickie besprochen haben, waren die verwerteten Chancen, die vergebenen Chancen. Wir haben einfach keine Tore geschossen aus dem Spiel hinaus und haben dann Gott sei Dank trotzdem es irgendwie zusammengebracht, 2-0 zu gewinnen, auch dank eines Elfmeters, der natürlich ein zurechtgegebener Elfmeter war und kein geschenkter Elfmeter. Das möchte ich ja auch nochmal betonen, weil vor allem von grüner Seite immer wieder der Vorwurf kommt, unter Anführungszeichen, dass die Austria ja nur so gut ist oder nur Spiele gewinnt, weil man ja immer Elfmeter bekommt. Wenn die Austria Elfmeter bekommt, dann sind sie meist gerechtfertigt und die Austria hat auch schon viele Elfmeter nicht bekommen. Das möchte ich dir mal jetzt da festhalten und unterschreiben. Nicht unterschreiben, unterstreichen meine ich.
Okay.
Und jetzt hat Stefan Helm und sein Trainerteam sich gedacht, wir fahren nach Voitsberg mit einer anderen Taktik. Wir wollen da offensiver auftreten und wir wollen mehr Offensive gleich zu Spielbeginn haben und wir spielen nur mit einer Sechs, nämlich mit Manfred Fischer und sonst eigentlich mit einem offensiven Mittelfeld, also ein Dominik Fitz war in der Startaufstellung, ein Manfred Zakaria war in der Startaufstellung, Aber es fehlte einfach eine zweite Sechs und das war schon ein bisschen risikoreich, gegen Vorarlberg so zu beginnen, weil man damit ja impliziert, dass man Vorarlberg von Minute 1 an dominieren will und auch dominieren kann. Und dazu war die Elf, die am Platz war, einfach nicht imstande. Vorarlberg hat das sehr, sehr klug gemacht. Vorarlberg hat immer wieder die Lücken bei der Austria gefunden, hat diese Lücken und diese freien Räume auch gut bespielt und ist so auch immer wieder gefährlich worden und auch immer wieder vor das Tor gekommen. Das war das große Problem. Helm hat dann in der ersten Halbzeit reagiert. Nachdem die Austria 1-0 im Rückstand war, hat er Schablers rausgenommen und Barry reingebracht. Das heißt, er hat den zweiten Sechser reingebracht und Barry hat auch dem Austria-Spiel sehr gut getan, hat das Spiel der Austria stabilisiert. Die Austria konnte dann kontrolliert nach vorne spielen, hat das auch gemacht, ist dann auch zu den zwingendsten Chancen in der ersten Halbzeit gekommen und daraus ist auch das 1-1 resultiert. Und somit ist man mit 1-1 in die Pause gegangen und konnte dann in der zweiten Halbzeit sogar noch eins draufsetzen aus einem Konter. Ja, die Austria hat gekontert, weil Vorarlberg im Angriff war, hat Malone das 2-1 geschossen, sehr schön gemacht, sehr gute individuelle Leistung. Und da hat man auch gezeigt, dass ein Maurice Malone Klasse hat und der Austria auf jeden Fall weiterhelfen kann und hoffentlich die Austria nicht verlassen wird. Nichtsdestotrotz hat man es dann nicht geschafft, den Sack zuzumachen, sondern im Gegenteil, Stefan Helm hat einen Mehrfachwechsel durchgeführt beim Stand von 1-2. Und leider war der Wechsel anscheinend zu früh, weil das Austria-System hat dann überhaupt nicht mehr gegriffen. Die taktische Zuordnung war komplett vernachlässigt von den Spielern am Feld. Das Team hat sich noch nicht eingespielt und durch einen Doppelschlag ist dann eben Vorarlberg 3-2 in Führung gegangen und die Austria hatte dann einfach keine Antwort mehr darauf, weil nervös, weil mit sich selbst gehadert, weil ein bisschen unkonzentriert und nicht ganz bei der Sache und weil Barry an die Latte bzw. Stange geschossen hat und wieder sollen es gewesen sein, die man danach noch hatte, einfach nicht genutzt hat. Summa summarum hat Vorarlberg verdient gewonnen und es ist irrsinnig ärgerlich, dass die Austria da jetzt ausgeschieden ist, weil der Cup natürlich der kürzeste Weg zu einem Titel ist, nach wie vor. Und nach einem Halbfinale im letzten Jahr wollte man heuer natürlich mehr und sich weiterentwickeln. Man hat in der Vorbereitung betont, man ist sehr weit, man hat die Mannschaft punktuell verbessert. Von dem war halt jetzt am Wochenende nichts zu spüren und zu sehen. Aber noch einmal, und jetzt kratze ich quasi die Kurve und komme auf meinen Eingangssatz zurück. Man hat am Donnerstag eine funktionierende Mannschaft gesehen. Das heißt, dass wir spielen können und dass wir uns auch vielleicht punktuell verbessert haben, das hat man schon in dieser Saison gesehen und zwar im ersten Pflichtspiel. Deswegen würde ich jetzt nicht alles verteufeln. Das war halt ein Kollektivversagen auf mehreren Ebenen, was dazu resultiert hat, dass man in der ersten Runde im Cup ausgeschieden ist. Aber meiner Meinung nach ist das Wichtigste, man kann sich erklären, warum man im Cup ausgeschieden ist. Und solange man dafür Erklärungen hat und nicht ideenlos zurückbleibt und nicht weiß, was da passiert ist und warum das eigentlich nicht funktioniert, so wie phasenweise bei Rapid im letzten Jahr, wenn du dich erinnern konntest, da hat man ja immer von der Qualität der Mannschaft gesprochen, man hat nicht gewusst, warum man dann auf einmal so aufgetreten ist und dann plötzlich das Spiel aus der Hand gegeben hat. Ich habe meine Erklärungen für das Spiel, ich hoffe, der Stefan Helm kann seine Schlüsse auch ziehen und ich hoffe, dass ich nicht ganz falsch liege mit meinen Erklärungen, aber das lässt mich innerlich ruhig bleiben.
Okay.
Und das muss ich auch noch sagen, ein Abschlusssatz. Ja, Vorarlberg Regionalligist, aus der Liga 2 abgestiegen, aber eine Profimannschaft in der Regionalliga, das ist jetzt dann nichts Alltägliches. Die Namen, die in Vorarlberg spielen, sind jetzt auch nicht die schlechtesten Kicker. Natürlich muss das ein Anspruch einer Austria sein, Vorarlberg zu schlagen und zu gewinnen und vielleicht sogar deutlich zu gewinnen. Auch in so einer frühen Phase der Saison. Aber als blamabel oder so irgendwie würde ich das nicht bezeichnen. Es ist ärgerlich und das trifft es, glaube ich, ganz, ganz gut. Und ich bin froh, dass das jetzt in der ersten Runde passiert ist und vielleicht dann nicht irgendwann mitten in der Meisterschaft gegen den Sportclub wie vor 2 Jahren. Das ist dann noch ärgerlicher. Jetzt kann man sich damit abfinden und man ist der Dreifachbelastung wieder mal aus dem Weg gegangen. Müssen wir halt die Conference League gewinnen.
Der Plan oder dieses Vorhaben von dir steht ja schon seit ein paar Saison offen.
Genau.
Was jetzt eigentlich so von kommentarweise und was man sonst Stimmen hört, in vielerlei Richtung hingeht, du hast jetzt schon ein bisschen angeschnitten, einmal große Kritik am Trainer, Stefan Helm, irgendwie, ich glaube, es hieß ja mit Beginn der letzten Saison schon, dass er stark gewackelt hat, stark angezählt war, ob jetzt von Fanseite, sei der hingestellt, aber in Fankreisen, sage ich jetzt mal, ist er auch immer schnell und sehr, sehr prominent, den Trainer anzuzählen. Aber ich habe eigentlich das Gefühl gehabt, als Außenstehender, dass das von den Austrianern hieß, ja, er hat sich eigentlich entwickelt im Laufe der Saison und man hätte es ihm auch nicht zugetraut, dass er und die Mannschaft sich so entwickelt und ja, wie leider
das
so
oft... Das sind eigentlich meine Worte gewesen.
Ja, und wie eigentlich so oft und so schnell im Fußball ist jetzt gleich vergessen, was letzte Saison war und was da gut war und jetzt wird schnell wieder draufgehaut. Also für dich... Kritik ja, aber irgendwie verteufeln nein oder würdest du jetzt auch gar keine Kritik aufkommen lassen?
Also verteufeln kommt da mal überhaupt nicht in Frage, weil ich nicht daran zweifle, dass jeder, der für den Verein arbeitet, alles gibt für den Verein. Also davon bin ich überzeugt, vor allem auch nach der Euphorie, die man sich letztes Jahr schwer erarbeitet hat und hart erarbeitet hat. Und nein, ich verteufel den Stefan Helm nicht und das ist ein Mensch wie jeder andere, der wird sich was gedacht haben bei dieser...
Ich habe auch nicht direkt dich jetzt explizit gemeint, schon klar.
Dann meine ich das halt allgemein, ja. Ich würde ihn nicht verteufeln und Menschen arbeiten, passieren Fehler. Er hat sich eine Taktik für dieses, ein Spielsystem, eine Taktik für dieses Spiel überlegt. Das ist halt vollkommen in die Hose gegangen. Da trägt er natürlich auch... Eine Schuld, vielleicht sogar eine Hauptschuld. Ja. Mhm. Aber viel wichtiger ist, dass das nicht nochmal passiert und dass man aus den Fehlern die richtigen Schlüsse lernt und sich weiterentwickelt. Wir dürfen nicht vergessen, wo die Austria noch vor der letzten Saison gestanden ist. Diese 10 Spiele ungeschlagen oder diese 10 Siege in Folge in der letzten Saison, die haben vieles ermöglicht, uns viele Türen geöffnet und da ist man in einen Flow reingekommen. Und hat super gespielt und super performt. Und das hat uns auch den Raum gegeben, uns weiterzuentwickeln. Und jetzt muss man einfach geduldig sein und den nächsten Step gemeinsam weitergehen. Wir haben zwar die Mannschaft punktuell verbessert, wir haben zwar den Stamm der Mannschaft halten können, aber auch die neuen Spieler, ein Manfred Zakaria, das ist ein Freigeist. Den muss man mal in ein System reinbasteln. Das heißt jetzt nicht, dass das ein komplizierter Spieler ist und ein anspruchsvoller Spieler ist. Das stellt sich schon in Dienste der Mannschaft. Aber natürlich muss der auch einmal das System verstehen und der muss auch einmal wissen, wie die Automatismen in der Mannschaft funktionieren. Dass der gestern Linksverteidiger gespielt hat in der zweiten Halbzeit oder ab Mitte der ersten Halbzeit, das war ja vollkommen zu sehen, dass der defensiv komplett überfordert ist. Nicht, weil er ein schlechter Fußballer ist und nicht, weil er nicht in Zweikämpfe geht, sondern weil ich das Gefühl gehabt habe, dass er Angst hatte, in Zweikämpfe zu gehen, vor gelben Karten, vor roten Karten, wie auch immer, und einfach unroutiniert angegangen ist, beziehungsweise dann lieber einen Schritt zurückgesteckt hat, dass da ja nichts passiert und er keinen Freistoß oder keinen Elfer verschuldet. Das war so mein Gefühl. Vielleicht tue ich ihm da jetzt auch falsch, aber so hätte ich das gesehen. Dass man bei einem 1-2-Stand einen Eggestein eintauscht, der noch nicht einmal eine Woche mit der Mannschaft trainiert, viel zu früh meiner Meinung nach bei so einem Spielstand. Und man hat es auch gesehen, den hat noch volle Spritzigkeit gefehlt. Man hat schon... in Ansätzen gesehen, dass das ein super Fußballer ist und dass der uns noch viel Freude bereiten wird. Aber jetzt im Großen und Ganzen war dieser Einsatz einfach auf diese Spielzeit und diese Länge, dieser lange Einsatz und bei diesem Spielstand meiner Meinung nach viel zu früh. Man hat die beiden Torschützen ausgetauscht, Bottic und Melon. Zwei Spieler, die immer wieder für Gefahr gesorgt haben in dem Spiel. Also es sind da viele Entscheidungen gefallen, die ich nur schwer nachvollziehen kann. Stefan Helm wird sich sicher was dabei gedacht haben, das ganze Trainerteam wird sich sicher was dabei gedacht haben, aber ich weiß nicht was und ich hoffe, oder ich brauche auch keine Erklärung, weil er ist mir keine Rechenschaft schuldig, aber ich hoffe, es werden im Hintergrund die richtigen Schlüsse gezogen. Ich habe es nicht verstanden. Ich fand zum Beispiel gestern den Marco Ragusch, der auch sehr, sehr viel Kritik einstecken hat müssen in den letzten Monaten. Ich fand, er hat zwei gute Spielsysteme mit Spielsituationen mitgedacht, wo er den Ball schön abgeprallt hat, wo er einen schönen, gefährlichen Pass gespielt hat. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass der Marco Ragusch gestern zu kurz eingesetzt wurde und Eggestein zu lang. Und wenn man die zwei vielleicht getauscht hätte, ein Ragusch, der das System kennt, der die Mannschaft kennt, der auch die Abläufe kennt, der hätte da vielleicht der Mannschaft besser getan als ein Eggestein zu dem Zeitpunkt. Aber im Nachhinein ist man auch immer gescheiter. Es hätte auch alles aufgehen können und Eggestein hätte sich gleich mit zwei Toren bei der Austria vorgestellt, dann wären wir gleich Meister geworden wahrscheinlich vor der ersten Runde. Ja. So ist es jetzt gekommen, wie es gekommen ist.
Ja, zwei Inputs mal noch von Dalibor Babic auf Twitter unter Dalinius 7 unterwegs, Richtung Coach Helm dann auch eben. Der Tempere-Vergleich ist äußerst valide, weil man sich erneut blamiert hat und die Hauptschuldige auf der Trainerbank zu finden ist. Diese Summe an Fehlentscheidungen hat Helm in der gesamten letzten Saison nicht getroffen. Warum wirft man so sehr die Nerven weg? Und irgendwo dann kommt eine Zwischenfrage und dann selbst so ein bisschen sich die Antwort gegeben. Er hat zum ersten Mal offensiv die Qual der Wahl und vergisst auf die Balance im Team.
Ja, man hätte die linke Seite unterstützen müssen, wenn ich sehe, dass die linke Seite schwimmt. Man hätte das Mittelfeld mehr stabilisieren können, dass man mehr von der Mitte aus spielen kann. Aber man hat eigentlich nur Stürmer reingebracht, weil Stürmer schießen Tore. Haben sie nicht.
Okay, und dann auf die Frage hin, zu offensiv aufgestellt. Die Entscheidung im Spiel einfach verheerend. Angefangen mit dem Wechsel in der 37. bis zu allen weiteren Umstellungen war das einfach schlimm. Nach dem 2:1 war man sich so sicher, dem natürlich direkt einen Dreifachwechsel vor und bringt noch dazu drei Neuzugänge.
Ja, das waren quasi meine Worte, ohne den Tweet gelesen zu haben, weil ich auf X nicht so aktiv bin. Aber ich bin jetzt beruhigt, dass ich keinen Schwachsinn gesprochen habe. Weil wenn das der Dalibor sagt, dann hat das Hand und Fuß.
Klang für mich auch sehr fundiert. Noch eine zweite Sache von ihm. Wird Zeit, dass sich die Austria nach einem neuen Torhüter umsieht. Was ist das mit Bild vom Groß beim 0:1? Wie siehst du da die Lage?
0:1, das war der Eckball, oder?
Ja, also ich muss sagen, ich habe von anderen Seiten schon gehört, ja, zwei Tore gingen auf dem Kurs seine Kappe und überhaupt. Und man ist froh, dass wahrscheinlich jetzt das Kapitel Pflichtspiele Kurs für die Saison vielleicht auch allgemein ad acta gelegt ist. Hab mir auch die Highlights angeschaut und dann extra ein Augenmerk darauf gelegt. Also für mich das 0:1, ja, er geht ja zwar rund, aber der aus, glaube ich, 5 Metern trischt er voll unter die Latte. Selbst wenn er stehen geblieben wäre, wäre das, glaube ich, extrem schwer zu halten gewesen. Also für mich absolut keine Schuld beim Torhüter. Beim 2:2. Ist so ein Kuddelmuddel direkt vor ihm und so viel Verkehr, auch null Vorwurf an Goli. Ja, beim 2:3 kommt er, glaube ich, etwas übermotiviert raus. Wobei sind wir uns da, glaube ich, alle einig, dass der Fehler vorher klar aus der Karriere liegt, dass er dann Gegenspieler viel zu einfach durchlaufen lässt. Ich glaube, wenn er da drin bleibt, ist im Zentrum noch so viel Austrian auch da, dann kann er wahrscheinlich auf der Linie mehr ausrichten. Also da in Anführungszeichen beim dritten Tor hat er, glaube ich, seine Aktien mit dabei gehabt, aber ansonsten für mich aus Torhüter Sicht absolut keine Vorwürfe bei den ersten zwei Treffern.
Sehe ich genauso wie du. Wäre mir jetzt gestern auch nicht aufgefallen, dass Kos da jetzt verantwortlich für die Niederlage ist. Mitverantwortlich ist er natürlich schon, weil das war schon auch ein kollektives Versagen der gesamten Mannschaft. Das, was mir immer wieder auffällt und das, was natürlich super optimal ist, ich meine, ich verstehe, dass ein Mirko Kos schon eine kleine Vereinslegende ist und dass man dem Mirko Kos auch für seine Dienste, die er der Mannschaft da quasi bietet, auch belohnt, indem man ihn im Cup aufstellt. Und bei der Austria ist das ja schon sehr viele Saisonen so, dass der zweite Tormann im Cup spielt und dort quasi das Fixleiberl hat. Also das ist jetzt auch schon fast eine Tradition, die für mich auch ein bisschen nachvollziehbar ist. Aber wenn man dann gegen eine spielstarke Mannschaft wie Voitsberg spielt, dann ist es einfach auch ein bisschen fatal, mit einem Mirko Kos zu beginnen und jetzt nicht, weil das ein schlechter Tormann ist, aber weil dem ein bisschen die Routine im Tor fehlt und das tägliche Spiel mit der Mannschaft, man hat das vor allem meiner Meinung nach gesehen, wenn Bälle zurückgekommen sind oder wenn Bälle von Voitsberg vorgeschlagen wurden ins Nichts. Ein Manuel Neuer wäre schon dreimal dort gewesen und der Mirko Kos ist dann rausgelaufen und hat dann erst den Ball nehmen müssen. So hat das Spiel wieder an Geschwindigkeit verloren und der Spielaufbau hat länger gedauert. Voitsberg hat sich wieder besser formieren können und die Austria ist ungefährlich geblieben dadurch. Also ich finde eher, das Manko bei Mirko Kos ist nicht auf der Linie oder in der Luft zu sehen, sondern das Manko ist einfach in den Aktionen mit den Spielern, das Spiel mit dem Ball am Fuß.
Okay.
Und zwar jetzt nicht, weil er technisch nicht versiert ist, sondern weil ihm da einfach die Routine fehlt, die Matchpraxis. Mhm.
Ja, also mit Sicherheit ein valider Punkt, Stefan.
Und
Eine letzte Sache noch von Manfred Riebenbauer über Facebook. Sagt er nicht, Stefan, die Austria hat die stärkste Innenverteidigung der Liga und dann 3 Gegentore gegen Wolfsberg. Das schreit nach Erklärungsbedarf.
Ja, ich stehe noch immer dazu. Also ich finde auch, in die, also man kann da jetzt sagen, was man will. Also ich wische jetzt jedes Argument einfach so weg, wie der Trump, ja. Wenn ich sage, wir haben die beste, nein. Wenn man die Namen liest und auch die Performance der Innenverteidigung in der letzten Saison, dann haben wir bestimmt keine schlechte Innenverteidigung. Ich glaube nach wie vor, dass wir eine sehr gute haben. Ich kann mir auch vorstellen, dass das einer der besten in der Liga ist. Ich kann mir auch vorstellen, dass es die beste der Liga ist, nach wie vor. Natürlich war das jetzt gestern kein Musterbeispiel, es war aber auch nicht die Liga. Nein. Es fehlt ein Wiesinger verletzt, der war auch immer eine Konstante in der Verteidigung. Ein Galvao hat die Austria verlassen, der hat auch letzte Saison sehr gut gespielt. Da haben sie sich halt für einen Generationenwechsel entschieden. Ein Lee ist dann erst reingekommen, hat ein bisschen später begonnen. Johannes Handel hat gestern vielleicht von seinen offensiven Impulsen her nicht den besten Tag gehabt. Und auch ein Dragovic macht Fehler in den ersten zwei Pflichtspielen, die er im letzten Jahr oder in der letzten Saison nicht so viel gemacht hat. Also ich meine seine Pässe und sein Spielaufbau, da ist auch schon der ein oder andere Pass zu risikohaft gewesen und dadurch in die Hose gegangen. Ich glaube, das spielt alles ein bisschen mit. Und das, was ich schon noch sagen muss, da muss ich dem Manfred ein bisschen recht geben. In der letzten Saison, wenn eine Mannschaft vor das Tor der Austria gekommen ist, da hatte ich 180 Puls. Mittlerweile habe ich 195 Puls. Also das, vor allem das 3:2 war ja wie eine Schülermannschaft, sind wir da ausgespielt worden. Und das hat eigentlich Dragovic letztes Jahr geschafft zu stabilisieren. Und diese Stabilität fehlt der Abwehr jetzt in den ersten zwei Spielen, weil auch gegen Sperry ist es oft ein bisschen, wie soll ich sagen, gefährlich worden. Und wenn da hätte er auch schön und gut ein Tor fallen können, wenn die mal einen Konter gut ausgespielt hätten. Ja, aber nichtsdestotrotz, es war jetzt das zweite Pflichtspiel, es ist in die Hose gegangen, jetzt heißt es daraus lernen, ziehen und dann im nächsten Spiel am kommenden Donnerstag alles wieder gut machen und alles wieder vergessen machen. Und dann kommt der GRK, der zweite Bundesligist, der im Cup ausgeschieden ist in der ersten Runde. Das ist wieder eine Auswärtsreise, das ist wieder auch keine angenehme Reise. Das ist wieder auch eine defensive Mannschaft, die da auf uns wartet und wir tun uns gegen defensive Gegner ja immer schwer. Aber da gilt es jetzt einfach, Wiedergutmachung zu leisten und aggressiv aufzutreten, in Zweikämpfe zu gehen. Und für das die Austria in der letzten Saison gestanden ist, kollektiv einfach stark aufzutreten. Und dann kommen die Siege wieder von alleine.
Jo. Bei SofaScore noch ganz kurz zwei, drei Metriken. Will ich jetzt nicht zu hoch hängen, die ganzen Geschichten, und sagen, die Daten sagen alles auch. Es kommt immer auch darauf an, wie auch natürlich alles bewertet und gemessen wird. Dort aber die Austria beim Ballbesitz klar voran mit 70-30%, aber alle anderen Werte eigentlich so ziemlich ausgeglichen. XG-Wert bei Wolfsberg gleich höher mit 2,12-1,91 und Spieler des Spiels Dominik Fitz mit Bewertung von 8,3.
Ja, der Fitz war auch der Aktivposten bei der Austria, war immer zu finden, hat die Freistöße geschossen, hat die Corner geschossen, hat die Angriffe eingeleitet, hat schöne Pässe gespielt, also dem kann man wahrscheinlich am wenigsten Vorwurf machen.
Okay, weil was ich hier und da so gelesen habe, ohne natürlich den Gesamteindruck der kompletten 90 Minuten gehabt zu haben, war, dass auch er jetzt nicht von der Kritik ausgenommen wurde von zahlreichen Fans.
Ja, ich meine, du weißt schon, wie wir Austrianer sind, wir nörgeln gerne, wir nehmen uns da auch vor der eigenen Mannschaft kein Blatt vor den Mund, aber man muss die Kirche jetzt auch ein bisschen im Dorf lassen. Also es war Vorarlberg, es war eine Regionalligamannschaft, das möchte ich gar nicht beschönigen, aber es war jetzt keine Katastrophe.
Passt.
Also es war schon eine Katastrophe, aber ich will jetzt nicht alles zu positiv nehmen, aber es ist jetzt kein Weltuntergang, ja. Es ist sehr, sehr, sehr ärgerlich, aber wie gesagt, es ist erklärbar. Und solange es erklärbar ist, bin ich beruhigt.
Und das Katastrophalste für dich ist das Ergebnis.
Ja, weil ich habe mich schon gefreut, das ist natürlich ein Spaß, aber ich bringe ihn trotzdem. Mhm. Ich habe 8-0 getippt, das Match ist 8-1 ausgegangen, aber leider war es das Testspiel der Frauen.
Okay.
Ja, und Rapid hätte es der Austria fast gleich getan, muss man sagen. Also so ganz zurücklehnen kannst du dich jetzt auch nicht und sagen, bei uns ist alles gut und ihr strauchelt da gegen einen Regionalligisten.
Am Papier könnte ich sagen, weil am Papier steht einmal weiterkommen und einmal eben nicht. Aber leistungstechnisch bin ich natürlich voll und ganz bei dir. War das eigentlich auch dort zu wenig und nicht gut genug? Kann ich vielleicht gleich einsteigen in dem Fall jetzt mal mit den statistischen Daten, wo es heißt 59% Ballbesitz zu 41, XG-Wert von 2,08 zu 0,13. Wieso, glaube ich, 0,13 ist, wird sich mit der Szene, die ganz am Schluss sich ereignet hat, mit zusammenhängen. Und Spieler des Spiels, Jean Marcelin, der letzte Innenverteidiger, der noch gekommen ist. So komisch irgendwie. Ich wollte es eigentlich auch bei Fitz ein bisschen einhacken, wenn du in diese Richtung auch einige andere Fans das geteilt hättest. Ich hatte ihn jetzt eigentlich, wo ich jetzt in der Saison jetzt alle vier Innenverteidiger mal gesehen habe, am schwächsten bisher gesehen von allen vier. Und trotzdem ist er eben ladentechnisch der Spieler des Spiels. Und sehe eigentlich Stand jetzt schon Cvetkovic, Royal und ein Ahoussou vor ihm. Aber es möchte jetzt nicht ihn das deswegen verteufeln oder so, aber ich glaube, er hat einfach
noch siehst du das auch, sagen das jetzt nur die Daten oder ist das auch dein Eindruck gestern gewesen?
Nee, das ist ja das Interessante. Für mich habe ich es komplett gegenteilig gesehen. Also Ich habe ihn jetzt nicht, würde ich sagen, ja, der hat aus der Mannschaft hervorgestochen, negativ, aus negativer Sicht für mich. Aber eben für mich war es bisher von allen vier Innenverteidigern, die ich bis jetzt gesehen habe in der Saison, der Schwächste. Und Für mich sind die anderen drei eben vorzureihen. Und witzig eben, dass die Daten wohl was anderes sagen. Ja, muss sagen, Stimmung dort war toll und die Partie fand ich eigentlich von Rapid in den ersten 20, 25 Minuten sehr ordentlich. Man hat gemerkt, Innsbruck will und wird sich da auch nicht verstecken und hat gut dagegen gehalten. Aber ich finde, Rapid hat es in den ersten Bereichen oder in den ersten Minuten ziemlich im Griff gehabt. Aber hat doch schon ein bisschen gedauert bis Mitte der ersten Hälfte, bis die ersten Großchancen dann gekommen sind. Dann wäre es eigentlich die Möglichkeiten gewesen, wo die Innsbrucker hier oder da mal was haben angeboten haben, auch zwei, dreimal im Spielaufbau den Ball hergegeben haben. Über Dahl, gerade über linkse Seite zweimal die Möglichkeit, einmal Stangelpass, schön geblockt noch ein Schuss vom Kara dann und auch nachher noch zwei, drei Szenen, die man einfach nicht gut genug zu Ende gespielt hat, beziehungsweise wo der Abschluss nicht platzierend genug ausgefallen war und dann der Goalie das dann auch gut gemacht hat mit Parieren. Auf der anderen Seite war, glaube ich, die größte und beste Möglichkeit und es war ein schöner Spielzug dann, Ballverlust von Horn in der Vorwärtsbewegung, wo er dann weggerutscht ist beim herumliegenden Ball. Ich sage nur, wenn das im Jonas Auers passiert wäre zu dem Zeitpunkt, der wäre jetzt gleich hier an die Wand genagelt worden und komplett verteufelt worden. Ist halt jedem Spieler mal zuzugestehen, also nicht, dass ich den Horn deswegen jetzt schlecht machen will, war halt eine unglückliche Situation, aber ich sage bloß, ich glaube, bei einem Jonas Auer wäre es noch anders bewertet worden, wie jetzt bei Janis Horn.
Ist auch schon länger bei Rapid.
Jo, dann hat es eher, glaube ich, Wacker schön zu Ende gespielt über Horn, über Scholl und dann in die Mitte wieder gelegt zu Owusu. Der hat dann etwas zum Glück für Rapid zu überhastet abgeschlossen, übers Tor gedonnert, die ganze Geschichte. Aber da hat man schon gemerkt, okay, man darf da nicht zu blauäugig an die Sache herangehen und muss weiter konzentriert bleiben. Aber je länger das Spiel gedauert hat, desto schlechter sind eigentlich die Pässe mitunter geworden von Rapid, oftmals ins Leere, zu ungenau, nicht in den Lauf, sondern eher in den Rücken gespielt. Und man hat sich da selbst einen gewissen Floß beraubt und ist dann immer weniger im Tritt gewesen, hat Innsbruck natürlich mit solchen Ballverlusten stark gemacht und man hat natürlich gemerkt, genau wie im ersten Spiel vorne drin, stimmen die Abläufe noch nicht wirklich, dann muss man ein bisschen genauer sein, beziehungsweise eher noch wissen und schauen, was die Mitspieler so machen. Es war eigentlich auch, muss ich sagen, lange Zeit so, dass ich gerade also der Demi als Rechtsverteidiger hat mir besser gefallen als der Boller. Einfach habe ich bei ihm in einigen Situationen so den letzten Biss vermissen lassen. Für mich hier und da nicht unbedingt nach hinten in seiner Kernaufgabe, sondern eher nach vorne hin, so ein bisschen nur mitgetrabt, wenn es nur darum ging, den letzten Ball vielleicht noch zu bekommen und vorm Out zu retten, habe ich nicht das Gefühl gehabt, als würde er da voll die letzten Meter gehen wollen. War aber natürlich dann nachher Man of the Match mit seinem Treffer und der Freistoß wirklich super reingeschweißt. Und das denke ich mal auch zu einem Zeitpunkt, wo Rapid das Tor bitter nötig hatte.
Was sagst du da zum Tormann der Innsbrucker? Hat er da die Mauer vielleicht falsch aufgestellt? Hat er sich schlecht positioniert? Für mich hat er wirklich überrascht ausgeschaut, dass da der Ball jetzt da ins Tor fliegt. Vielleicht sogar aufgrund der Wucht des Schusses Angstzustände bekommen.
Ja, waren wohl 110 km/h und das ist ja aus knapp 17 Metern, sage ich jetzt mal. Also war schon ein ordentliches Geschoss. Und ich glaube, selbst wenn er noch weiter im Eck gestanden wäre, hätte es sehr schwer gehabt, den zu parieren. Ist natürlich für so, wie er die Mauer gestanden hat und wie der Ball gelegen ist, hätte er sich wahrscheinlich, ist auch schon vom Kommentator in dem Fall oder Co-Kommentator richtig bewertet worden, eher ein Stückchen weiter links positionieren soll. Herr Gepeier kennt sich natürlich in dem Bereich auch sehr gut aus.
Nicht so gut wie du, aber schon.
Nein, also ein bisschen mehr noch im Tormann-Eck zu stehen, aber ich glaube, selbst dann hätte er jetzt nicht die allergrößten Chancen gehabt, das Ding noch rauszuholen. Hat von daher würde ich vielleicht sagen, 98% Boller, 2% Torhüter, also ist, glaube ich, zu vernachlässigen in dem Bereich.
Okay.
Ich hätte das auch ohne die Szene in der 89. Minute gesagt, dass ich auch in dem Spiel fand, dass der Schiedsrichter überfordert war, dass er sehr kleinliche Linie gepfiffen hat, damit eigentlich für beide Mannschaften den Spielfluss genommen hat dann halt mitverantwortlich dafür war. Wobei in dem Fall, schätze ich mal, ist es was für die Gastgeber unproblematischer, das so hinzunehmen, als fürs Rapid der Fall war, dass das Spiel halt sehr zerfahren war, sehr kleinteilig war, also ein wirklicher Spielfluss eben nicht aufgekommen ist, weil er eben halt eine Linie gepfiffen hat über weite Strecken, die ja sehr wenig Körperspiel zugelassen hat, die man, glaube ich, wo man vieles nicht unbedingt hätte geben müssen, pfeifen müssen. Und entsprechend war halt dann auch seine Bewertung in der vorletzten Minute, wo er den Einsatz gegen Jonas Auer, der dann eben gekommen war, als Foul gewertet hat. Für mich extrem glücklich für Rapid, dass es so gegeben hat. Für alle, die eine VAR gefordert hätten in der Situation, glaube ich, dass, wenn es ein VAR in der Szene gegeben hätte, hätte er, glaube ich, die Entscheidung am Spielfeld bestätigt. Glaube ich. Also wir haben vom VAR sind schon oft überrascht worden. Aber
ich glaube, das kannst du seriös nicht sagen, was der VAR macht. Das kann man in Österreich einfach nicht wissen.
Stimmt, aber eigentlich sollte der Sinn, weil die Berührung gab es, von daher, wenn er Foul gibt, dann kann er der VAR nicht sagen, nein, es gab keine Berührung. War die Berührung so groß, dass man unbedingt Foul geben muss, wie schon von mir erwähnt? Ich glaube nicht. Von daher war es extrem glücklich für Rapid, dass das Tor zurückgenommen wurde. Und wenn er das Tor gibt am Feld, dann wird der VAR nicht herkommen und sagen, boah, die Berührung war so riesig, das muss man zurücknehmen.
Ja, so, aber du kannst hier nicht sagen, ich glaube, der VAR hätte das und das gemacht. Das kann man einfach nicht sagen. Damit verlieren wir Hörer um Hörer, weil wir einfach als unseriös dastehen.
Na, dass ich es glaube, kann ich schon sagen. Ob es der VAR dann tatsächlich so gemacht wird, also meine Hand ins Feuer dafür legen würde ich natürlich nicht, lieber Stefan. Es sind natürlich jetzt auch einige Rapider dann ums Eck gekommen, die gesagt haben, naja, eigentlich in der ersten Hälfte muss es einen klaren Handelfmeter für Rapid geben, dann haben sie auf der anderen Seite nicht gegeben. Ich glaube, den hätten wir dann wirklich nur mit VAR wirklich lösen können. Ich glaube, so wie der Schiri stand, war der Spieler, der es ziemlich verdeckt hatte aus der Szene, die man von Spielern serviert bekommen hat, ist es doch relativ, glaube ich, aufgelegt, dass der Spieler dann wirklich mit dem Oberarm den Ball pass in die Mitte blockiert. Damit hätte es wahrscheinlich 11 Meter geben müssen. Ich glaube, die beste Sicht hätte der Assistent haben sollen von außen. Der hat auch nichts angezeigt. Aber von daher mag der eine oder andere sagen, ausgleichende Gerechtigkeit. Wie gesagt, also ich bleibe dabei, war schon glücklich für Rapid insgesamt, weil Vaga hat sich wirklich gut geschlagen. Rapid war eigentlich, hätte sich nicht beschweren dürfen, wenn die ganze Geschichte in die Verlängerung gegangen wäre oder man doch vielleicht sogar irgendwie, Standard wissen alle, kann leicht passieren, dass man dann ein Tor sich mal fängt, sogar als Verlierer vom Platz geht. Also das hätte die Ausgeglichenheit der Partie, da war nichts zu sehen von 2 Klassen Unterschied. Also hergegeben, auch wenn ich sagen muss, bis auf diese allerletzte Szene, und es gibt eben diese XG-Wert von 0,13 dann auch her, in den Abschlüssen und direkt vorm Tor, waren die Innsbrucker relativ harmlos.
Jetzt würde mich dein Gesamtfazit interessieren, vor allem auch im Hintergrund der Franz Norden, die hat uns auf Facebook geschrieben, das Spiel von Rapid auch schon am Donnerstag bekommt für mich langsam Barisic-Vibes. Die erste Viertelstunde ging noch, ab dann war der Spieler mit dem Ball die ärmste Sau, keine Bewegung im Spiel. Man hat das Gefühl, die Spieler sehen sich am Spieltag zum ersten Mal, keine Laufwege, gar nichts. Ja, das war jetzt das ist ein ziemlich heftiges Zeugnis nach zwei Pflichtspielen und einigen Testspielen für die Rapid-Mannschaft.
Genau, aber das ist eben auch der Punkt. Wir reden jetzt eben nur von zwei Pflichtspielen und so wie wir es auch im Vorfeld gesagt haben, die Intensität und alles drum und dran ist bei einem Pflichtspiel eben ganz anders gegeben wie bei einem Testmatch, wo sich keiner wehtun will, wo man nicht mit Vollgas in oder letzter Konsequenz in die Zweikämpfe geht. Muss ich sagen, habe ich oftmals jetzt zwar auch in den beiden Pflichtspielen hier und da ein bisschen vermisst, oftmals wäre übertrieben, hier und da habe ich es vermisst, aber würde ich jetzt nicht vollends unterschreiben. Er hat mit Sicherheit mit einigen Sachen recht, aber man muss eben auch sehen, bei Rapid gab es wesentlich mehr Umstellungen, Umstrukturierungen, als es bei der Austria war, sei es neues Trainerteam, neues System in gewisser Maßen, viele neue Mitspieler und dass das dann eben noch nicht so voll läuft, verstehe ich voll und ganz. Trotzdem hätte ich mir doch hier und da ein bisschen mehr schon erwartet. Und wenn man nur am Papier liest, okay, 0-2, also 2-0 Auswärtssieg in der Europacup-Quali, jo, und ein auch zu 0-Sieg, auch wenn nur 1-0 im Cup, auch auswärts, ist in Ordnung. Aber eben die Leistung, und da würde ich sogar das Auswärts, hätte ich da eigentlich noch besser gesehen, wie jetzt am Sonntag bei Wacker. Ja, also gerade die Leistung in Innsbruck war phasenweise schon fragwürdig, ja.
Aber
und auf Peter Stürke wartet damit wirklich noch fix noch viel Arbeit.
Ja, und also meiner Meinung nach ist, wenn man Peter Stürke kennt, und ich kenne den Peter Stürke auch von Austria-Seiten, dass das jetzt schon noch ein bisschen für den ein oder anderen Rapid-Fan wahrscheinlich ein Kulturschock sein wird, wie Rapid in Zukunft auftreten wird, weil die sich an den Robert Klaus Fußball gewöhnt haben, die werden sich jetzt da doch wieder, auch wenn Peter Stöger immer wieder betont, dass er kein Defensivapostel ist, aber Fakt ist, dass er quasi die Fußballeinstellung hat, wenn man kein Tor bekommt, dann kann man das Match auch nicht verlieren. Das hat er in ähnlichen Worten auch vor kurzem im Standard-Interview gesagt. Das heißt, Priorität 1 ist, kein Tor zu bekommen, und dann ist auch die Wahrscheinlichkeit groß, dass man ein Tor schießt, oder dann ist auch die Wahrscheinlichkeit größer, dass, wenn man ein Tor schießt, dass man gewinnt. Und ich glaube, dass sich da der ein oder andere Rapid-Fan noch anfreunden muss mit den Taktiken, mit den Aussichten. Und das heißt jetzt doch nicht, dass das Spiel weniger intensiv werden wird in Zukunft und weniger Pressing gibt. Aber ich glaube, dass der Fokus doch auf eine stabile Defensive gelegt wird und dann erst in zweiter Linie aufs Tore schießen. Wie siehst du das, Markus?
Ja, also ich finde, in der Vorsaison zu Beginn ist man wirklich mit Hurra-Fußball da reingestartet. Und ich habe auch am Anfang so gesagt, wow, Rapid macht jetzt mir seit langem mal wieder so richtig Spaß. Davon sind wir doch jetzt doch ein gutes Stück weit weg. Das ist schon richtig. Aber ich mache das nichtsdestotrotz immer noch eben an den vorangegangenen oder vorans erwähnten Punkten fest, zum Großteil. Dass es Peter Stürger ganz anders anlegt, ja, oder anders anlegt. Ja, aber es ist, ich finde jetzt bis jetzt auch nicht so, dass er sagt, okay, ich starte mit 6-7 defensiven Spielern.
Ja, das hat er ja nicht gemacht, das wäre übertrieben.
Nee, und wir stellen uns da hinten rein. Ich finde sogar, dass es großteils noch relativ mutig war, da großteils nur mit einem Sechser zu spielen und den vielleicht sogar eher irgendwie offensiv gepolt zu haben. Dass so eine Kombination im Moment mit Seidel, ich glaube, der hat erneut wieder einen relativ schweren Stand, nicht die optimale ist und sich das spätestens ab dem defensiven, überlappend, offensiven Mittelfeld erst irgendwie alles einspielen und ergeben muss. Das ist fix so. Aber ich glaube, ja, also spielerisch war das bis jetzt noch sehr weit weg von dem, was wir gerade in Anfangszeit von Robert Klaus gesehen haben. Aber ich glaube, man wird mehr und mehr reinkommen. Und mir ist jetzt nicht so bang, dass ich jetzt sage, ich glaube, und der Stöger wird uns jetzt der komplette Zocke-Fußball, so wie es jetzt irgendwie schon gesagt wird, dann drohen, wie er in seiner Endphase so ein bisschen war, einfach mit übertriebenem Ballbesitz und am liebsten nur noch hinten rum, und wir stecken ihn am liebsten dann noch in die Tasche und tragen ihn mit dem Ball. Das glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass Peter Stöger den fix weiß, der Endziel ist es, Tore zu erzielen und dann auch gewisse Muster nach vorne entwickelt, wo wir dann mit einem schnelleren Spiel nach vorne dann hoffentlich um die Ecke kommen.
Ja, aber warum soll dir oder irgendeinen Rapid-Fan jetzt schon bang sein? Weil solange die Ergebnisse kommen, kann man beruhigt sein. Und da können die auch noch so einen Topfen spielen. Das kann noch so unansehnlich sein. Aber wenn sie Punkten aufsteigen, wird man das dann trotzdem mit Handkuss nehmen.
Fix, genau. Also von den Ergebnissen her kann man bisher zufrieden sein.
Markus, schauen wir mal, wie es für uns beim Tippspiel läuft, oder?
Jo, gerne.
Der No-Go-Tipp
der Woche.
Ja, Stefan, bezüglich Tippspiel wurde dir etwas Mutlosigkeit vorgeworfen von dem Herrn Roman.
Ja, aber ich habe 8-0 getippt. Mutiger kann man nicht sein, oder?
Ja, aber ich glaube, es war auf irgendeinen, wo du gesagt hast, du hast ein Gefühl 1-1, weißt du nicht, ob du es noch änderst und
ja,
darauf bezogen.
Ich hätte es dann auch noch ändern wollen, dann hast du die Grafik geschickt, ob das so passt und dann habe ich ja geschrieben, weil ich einfach faul war und es wäre eh wurscht gewesen. Jetzt habe ich wenigstens ein paar Punkte gemacht, weil Rapid gewonnen hat.
Genau. Ja, also das heißt aber, der Hasenhütte hat sich von dir irritieren lassen, sage ich jetzt mal erfolgreich, hat dann auf 1-1 gesetzt und hat damit seine Führung verloren, weil er hat jetzt an diesen zwei Partien vom Sonntag keine Punkte gemacht. Der Dani 4515 führt damit jetzt alleinig an der Spitze. 12 Punkte sind auf seiner Habenseite, dann gefolgt von, ja, ich glaube, um die 10 Tippern, die jeweils 10 Punkte am Konto haben. Ja, und dann kommen wieder zahlreiche mit 9 und dann komme unter anderem ich mit 7 und danach, Stefan, kommst du mit 6.
Genau.
Das heißt, ja, wir haben beide jeweils 2 Punkte am Sonntag beim Rapid-Match eingefahren. Bei der Austria hat, soweit ich das gesehen habe, kein einziger gepunktet. Also niemand hat den Volzberg die Sensation auf uns zukommen sehen und es sagt ja auch, glaube ich, schon ein bisschen was aus.
Genau, dass wir alle keine Fußballprofis haben und keine Ahnung haben.
Genau, weil wir dann uns schon gegenüber gesagt wurde, na, ihr seid Experten.
Genau.
Gut, wir machen es wieder so. Wir tippen die beiden Donnerstag-Partien und diesmal warten am Samstag und Sonntag dann noch 4 weitere Spiele und die werden wir dann am Freitag unsere Prognosen enthüllen, Stefan.
Genau, bei unserem Quickie am Freitag, das geht auch wieder ganz schnell, werden wir unsere Tipps dann fürs Wochenende komplettieren. Unter kicktipp.at/nogo könnt ihr euch registrieren und mitspielen. Nach Ende jedes Monats gibt es einen Preis zu gewinnen. Wir ziehen jedoch Juli und August zusammen, weil der Juli alleine wäre uns zu teuer gewesen für einen Preis. Deswegen schauen wir, dass wir das ein bisschen komprimieren. Nein, Spaß, aber es ist lustiger und wir kommen ja jetzt alle in die Gänge. Es ist Urlaubszeit, das heißt, wir wollen so vielen Leuten wie möglich die Chancen geben, da auch schon im ersten Tippspielmonat mitzuspielen. Also kicktipp.at/nogo, macht mit, seid dabei und helft mir, den Markus zu schlagen im Tippen.
Ja, und es ist gratis und ja, es macht jede Menge Spaß und wie es Stefan gesagt hat, gibt es dann auch noch was abzucashen für den Erstplatzierten. Jetzt, wie gesagt, 2 Partien, Donnerstag, 31.07. zunächst 18 Uhr, Sperry FC gegen die Austria, Stefan.
1-2.
Gut, da habe ich auch hin und her gewackelt, 1-2 oder 1-3. Ich bleibe damit bei 1-3, so wie ich es derzeit eingetragen habe. 2,5 Stunden später, 20.30 Uhr.
Oder warte, Entschuldigung, ich ändere auf 0-2. Sie kriegen kein Tor.
Gut. Ich hätte vielleicht gedacht, vielleicht wird es ganz spannend. Man kassiert zuerst das 1-0 und dann...
Nein, ich will es nicht, dass es spannend wird. Es muss nicht spannend werden.
Deine Punktfrequenz noch etwas in die Höhe zu treiben. Ja,
nein, es muss nicht spannend werden, Markus.
Gut, warten wir es mal ab, schauen, wie es läuft. 20.30 Uhr, das erste Heimmatch von Rapid in dieser Saison gegen Dečić Tuzi.
3-0.
Oh, das habe ich auch. Okay, aber ja, ich lasse es 3-0. Ja, wir sind gespannt, wie eure Tipps ausfallen und wünschen euch schon mal viel Spaß und viel Spannung.
Der No-Go-Tipp
der Woche.
Jo, Stefan, ich würde sagen, am Freitag enthüllen wir dann mal, worum es zwischen uns zwei geht und dann in der nächsten Woche, was auf die Tippgemeinde wartet.
Ja.
Aber
du setzt uns immer so unter Druck.
Ja, sicher. Muss ja ein bisschen Gas geben. Ja.
Hilft alles vom gut. Gas. Hat schon die Volkshilfe gesungen.
Ja, ich glaube, das war's jetzt dann
ja.
Für heute.
Ja, wir haben uns nichts mehr zu sagen und das ist gut so.
Ich meine, so wie du gesagt hast, dass am Sonntag dann der GRK auf die Austria wartet, ist bei Rapid so, dass Blau-Weiß-Linz dann ansteht am Sonntag. Das nächste Heimmatch dann gleich wieder. Aber dazu gibt es eben auch am Freitag dann mehr. Die paar, sag ich mal, Basisinfos, die wir dann herauskramen werden, weil auch da wollen wir es nicht allzu sehr ausschlachten. Ich denke, wir schauen mal, was sich an Neuigkeiten getan hat. Und ja.
Ja, vielleicht heißt ja die Freitagsfolge Ronny Waldo regelt.
We will see, weil nicht umsonst Torschützenkönig und Blau-Weiß-Linz ein Gegner, der uns ja in der Vergangenheit so sehr gelegen hat. Aber ja. Mehr dazu eben, wie gesagt, genau. Im nächsten Quickie Nummer 2. Bis dahin. viel Spaß mit den Europacup-Matches.
Schöne Woche.
Und es ist ja gut, denke ich mir, für beide Mannschaften, dass gleich das nächste Pflichtspiel wartet und dann man sich hoffentlich anders präsentieren kann und wird.
Genau. Und bleibt so gut aussehend wie wir.
Bis dann. Ciao, Baba.
Ciao.
Freunde, ich habe gute Neuigkeiten für alle, die langsam wieder Bock auf Vereinsfußball haben, und damit meine ich ausdrücklich nicht sowas wie die Club-WM. Ihr wisst ja, die dritte Liga geht bald wieder los, genauer gesagt am 1. August, und das Auftaktspiel zwischen Essen und 1860, das könnt ihr euch sogar kostenlos anschauen, und zwar bei Magenta Sport. Da laufen ja sowieso alle 380 Spiele der dritten Liga live und in bester HD-Qualität, und es gibt auch an jedem Spieltag eine Konferenz, und falls ihr noch kein Abo haben solltet, ist das Auftaktspiel da nach der langen Sommerpause vielleicht mal eine gute Chance, einfach mal for free reinzuschauen. Ansonsten hat Magenta Sport, by the way, auch noch einiges an Eishockey und Basketball zu bieten, und das ab monatlich 9,95 im Jahresabo. Also ich würde sagen, das ist durchaus fair. Schaut doch gerne mal vorbei, der Link ist in den Shownotes.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. Kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.